Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, war das das wütendste Musikstück, das du je gehört hast?
Wahrscheinlich, also zumindest aus der klassischen Periode, also Haydn, Mozart, Beethoven, ist das sicher das wildeste und hasserfüllteste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Natürlich gab es später dann, also vor allem in der Spätromantik und in der Moderne gibt es noch wütendere Sachen vielleicht. Da kommt die Königin der Nacht nicht mit, aber davor war das sicher das wütendste.
Ja. Gut, weil was wir gehört haben, war ja eben die Königin der Nacht, ja. Die berühmte Rache-Arie der Königin der Nacht. Eigentlich heißt es doch, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Mhm. Damit sind wir jetzt auch schon mittendrin in einer neuen Folge unserer kleinen Reihe Taktlos to go, wo wir in kleinen Snackbaren folgen, die berühmtesten Melodien der Klassik Geschichte näher betrachten wollen und auch die dramatischen und spannenden Geschichten dahinter erzählen wollen.
Ich muss immer mich bemühen, mich kurz zu fassen. Gelingt mir sehr selten.
Ich werde dich immer wieder zurückrufen, ja, und einholen. Jeder kennt die Königin der Nacht-Arie, mhm, und auch wenn man überhaupt nichts mit klassischer Musik am Hut hat, dann hat man diese hohen Töne doch bestimmt auch schon mal gehört oder sogar versucht nachzusingen. Also es handelt sich um eine Arie aus der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus. Mozart.
Also eine der berühmtesten Arien der klassischen Musik aus, ja, wahrscheinlich der berühmtesten aller Opern. Ja.
Genau, und damit haben wir auch wahrscheinlich die berühmteste Opernfigur, mhm, in der Königin der Nacht. Und da jetzt gleich meine Frage an dich, warum ist sie denn so rachsüchtig und zornig? Was passiert denn da?
Wir müssen uns vorstellen, das ist eine gekränkte Frau, ja, eine Frau, die ihrer Macht verlustig gegangen ist, wie wir im Lauf der Geschichte erfahren, deshalb, weil ihr Mann, der nicht der König der Nacht war, sondern überhaupt der König, der über Tag und Nacht geherrscht hat. Wir haben ein ganz komplexes Märchen vor uns. Ja. Märchen sind ja immer alle sehr komplex und Kinder verstehen sie sofort und ohne Mühe. Und je älter man wird, umso weniger versteht man, bis man gar nichts mehr versteht.
Genau.
Also Zauberflöte ist ein Stück, das man einem Kind sofort vorführen kann. Der wird nie ein Problem haben damit.
Aber sobald man anfängt, das zu hinterfragen, sind wir dort, wo wir schon mal waren, weil, genau, wir haben ja in einer Folge uns, genau, schon mal gefragt, warum ist die Zauberflöte so weird?
Ja, genau, genau. Für uns zumindest.
Ja.
Ja. Also in dieser Geschichte ist es so, dass wir nach und nach draufkommen, aha, deshalb, weil sie wird ja eingeführt als leidende Mutter, der man die Tochter entführt hat.
Mhm.
Und da kommt ein junger Prinz und der soll die Tochter befreien und zu diesem Zweck kriegt er eben die Titelheldin, die, mhm, Zauberflöte in die Hand gedrückt, die ihn aus der Not befreien kann, wenn es denn notwendig sein sollte. Da denkt man sich noch nichts, da denkt man sich, die arme Frau, die hat nämlich, also diese Rache-Arie ist die zweite Arie der Königin der Nacht. Die Zauberflöte hat zwei Akte und in jedem Akt hat die Königin der Nacht eine Bravour-Arie zu singen.
Okay, also sie hat mal eine Auftrittsarie?
Genau, die ist auch bravourös, aber da hat man auch Mitleid mit ihr, weil da stellt sie sich zuerst als leidende Mutter vor, der man die Tochter entführt hat, und dann feuert sie den jungen Mann an, den jungen Prinzen, dass er doch gehen soll und die Tochter befreien aus der Hand der sogenannten Eingeweihten, die wiederum von einem Oberpriester namens Sarastro geführt werden.
Und dieser Sarastro ist sozusagen der König des Tags.
Naja, oder? Mehr oder weniger. Man kommt im Lauf des zweiten Aktes drauf, dass der Sarastro nicht unbedingt der Böse ist, als der er eingeführt wird.
Mhm.
Und dass die Königin der Nacht jedenfalls nicht die Gute ist, als die sie sich präsentiert, sondern im zweiten Akt, und das ist die unmittelbare Vorgeschichte der Arie, wo wir jetzt gerade den Ausschnitt gehört haben, also diese Rache-Arie, dringt die Königin der Nacht, weil sie draufkommt, dass dieser Prinz, der Prinz Tamino, bereits eingedrungen ist in den Bereich der Eingeweihten und die Pamina, ihre Tochter, also auch schon aufgespürt hat, dass aber die beiden umgarnt sind von den Ränkespielen, könnte man meinen, der Eingeweihten, die die beiden, Prinz und Prinzessin, auf ihre Seite ziehen wollen. Und das will die Königin der Nacht nun nicht dulden. Und dann geht sie zu ihrer Tochter und sagt, der Prinz ist abtrünnig geworden, der liebt dich gar nicht und du musst jetzt sozusagen dafür sorgen. Und jetzt ist die Frage, wofür muss sie denn eigentlich sorgen? Und dann erfährt man's. Der Vater am Totenbett hat den siebenfachen Sonnenkreis, offenbar das magische Element des Tages, des Lichts, nicht ihr vermacht, der Königin der Nacht, die ist sie erst geworden, weil sie diesen siebenfachen Sonnenkreis nicht geerbt hat, sondern dem Sarastro und den Eingeweihten. Das ist das Symbol der Macht.
Ja, ja? Okay.
Und das will sie jetzt zurück und daher gibt sie der Tochter ein Messer und sagt, du musst den Sarastro töten.
Also es ist sozusagen auch eine Neidgeschichte.
Absolut, eine absolute Machtverlustgeschichte. Ja. Nicht? Sie will die Macht wieder an sich reißen.
Ja.
Jetzt ist da ein interessanter Punkt. Wir glauben am Anfang, die Königin der Nacht ist die Gute und der böse Sarastro, als solcher wird er bezeichnet, hat die Prinzessin geraubt. Mhm. Im Laufe der Geschichte scheint sich das umzudrehen und wir kommen drauf, wahrscheinlich ist der Sarastro der Gute und sie ist offensichtlich die Böse, was bei dieser Arie auch herauskommt, das ist hasserfüllt, das ist ein Mordauftrag an die Tochter, also jedenfalls nichts Gutes.
Das kann man vielleicht kurz auch zitieren, im Text kommt dann vor, fühlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen, so bist du meine Tochter nimmermehr.
Genau, das ist nämlich eine doppelte Drohung. Jetzt habe ich dich noch nicht verstoßen. Wenn du das jetzt, dann bist du verstoßen. Dann bist du diesen Eingeweihten überlassen. Die Geschichte ist ja sehr kompliziert. Also es werden alle geprüft. Also vor allem Tamino, der Prinz. So wird es immer erzählt. Der Tamino muss mit Hilfe der Zauberflöte die Prüfungen bestehen und kann dann so, hat dann sozusagen gewonnen. Und die Königin der Nacht geht mit ihrem ganzen Gefolge unter, weil eben das Gute gesiegt hat. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Mhm. Denn wenn das Sarastro der Gute ist und die Königin der Nacht die Böse und es durch die Prüfungen so weit kommt, dass die Welt des Negativen, die Welt der Nacht untergeht und ewig Tag ist sozusagen, dann würde ja das Sarastro die Macht behalten und es wäre alles in Ordnung. Aber so ist es nicht. Wir müssen ja überlegen, wenn der Vater der Pamina diesen Sonnenkreis übergeben hat, wollte er offensichtlich nicht seiner Frau die ganze Macht überlassen.
Ja.
Dadurch ist sie erst zur Königin der Nacht geworden. Und jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Wenn die Königin der Nacht ohne diesen siebenfachen Sonnenkreis nur halb ist sozusagen und nur über die eine, die böse Region oder die finstere Region herrscht, dann kann ja auch das Sarastro nicht ganz sein. Dem muss ja dann auch ein bisschen was fehlen.
Mhm. Nicht? Also der will auch seine Macht erweitern.
Der versucht ja zunächst einmal, warum ist denn die Pamina, die Tochter, entführt worden?
Ja, vielleicht als Lösegeldmittel sozusagen. Also nein. Will er nicht von der Königin der Nacht ihre Reichshälfte erpressen?
Ja, möglicherweise. Das würde aber noch viel leichter gehen, wenn er die Pamina heiratet. Und das ist ja offensichtlich auch so.
Du meinst so die alte Habsburger-Masche?
Ganz genau, das ist es.
Nicht Kriege führen, sondern heiraten.
Ganz genau, das ist es. Tu Felix Austria Nube.
Ja. Also tu heiraten. Felix Sarastro Nube.
Ja, genau. Und das hat er ja auch versucht. Das kommt aus den Texten ganz klar heraus. Zur Liebe will ich dich nicht zwingen, doch auch die Freiheit gebe ich dir nicht. Ich meine, man kann es ja auch noch anders deuten. Das Interessante ist ja, das Prinzip der Königin der Nacht, das haben wir ja gehört, furioser Hassausbruch, das ist Leidenschaft pur. Und auf der anderen Seite steht der Sarastro, bei dem alles Ratio ist. Überlegt, kühl, klar, den Gesetzen, wenn du dich den Gesetzen unterwirfst, dann ist alles gut und es geht allen gut. Jetzt wissen wir aber aus der eigenen Praxis, Das geht genauso wenig gut, wie wenn ich überall sofort mit einem Holzhammer draufhaue. Und das Lustige jetzt an der Zauberflöte ist, und das haben wir in unserem Podcast ja schon besprochen, dass hier zwei Ebenen aufeinandertreffen. Auf der einen Seite ist diese adelige Ebene die Königin, der hohe Priester, die Prinzessin, der Prinz. Und auf der anderen Seite, und das ist ja ein Ausbund des wienerischen Volksstücks, ist, das muss jetzt kommen, gibt es ein Kasperl, nämlich den Papageno. Und er findet seine Papagena. Also es sind zwei Ebenen, die hohe Ebene und die tiefe Ebene. Und ein entscheidender Moment in dieser Oper ist ein Duett zwischen der Prinzessin Pamina und dem Kasperl Papageno, dem Vogelhändler, die miteinander ein Duett singen. Und das ist das eigentliche Liebesduett, zumindest das ideelle Liebesduett. Das mündet in den Satz, Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Das Entscheidende ist das Wort und.
Und das Gleiche ist auch mit den beiden Herrschern und Herrscherinnen.
So ist es. So ist es.
Yin allein und Yang.
Genau das ist, du sagst es, genau das ist es. Auch viel von diesen fernöstlichen Philosophemen ist da.
Quasi die Balance zwischen
Licht und das ist auch der Schluss der Zauberflöte. Die Königin der Nacht geht unter mit großem Gedonner, logischerweise. Aber das Rastrum muss auch zurücktreten vor denen, die, und jetzt kommt's, Mann und Weib, die gemeinsam die Prüfungen bestehen. Nicht der Tamino besteht die Prüfungen, sondern die Pamina und der Tamino gehen gemeinsam mit der Zauberflöte durch. Und das ist das Rätsels Lösung. Und sie ziehen als neues Königspaar in den Weisheitstempel ein. Und jetzt ist das alles wieder vereint. Tag und Nacht.
Das ist so die große ganze Geschichte. Aber in dem Moment, wo die Arie ertönt, wissen wir das alles ja noch
überhaupt
nicht. Das heißt, in dem Moment sind wir noch gebannt von dieser, von diesem furiosen, niederschmetternden Zorn dieser Königin.
Ja, genau. Ja.
Hören wir doch nochmal rein.
Genau.
Ich würde mich noch ein bisschen mehr für das Psychologische in dieser Figur interessieren. Hast du eigentlich auch Sympathie für diese Königin?
Ich glaube, jeder, der unvoreingenommen in dieses Stück hineingeht und es wieder von neuem anschaut, hat beim ersten Auftritt mit dieser Frau Sympathien. Denn die tritt diesem jungen Mann entgegen und sagt, ich bin zum Leiden geboren, das ist alles entsetzlich, weil meine Tochter ist weg und die ist eine gebrochene Existenz, hat man das Gefühl. Ich weiß nicht einmal, ob sie das spielt. Vielleicht ist sie wirklich eine gebrochene Existenz, schon deswegen, das wissen wir noch nicht, weil sie quasi enterbt worden ist.
Ja,
und sie hat ihre Macht verloren. Die Macht und die Tochter verloren. Ja. Die Tochter ist das Einzige, was sie noch als Pfand hat. Weil wenn sie die Tochter mit dem Sarastro verheiraten würde, sie nämlich, dann würde das ganz offiziell und dann wäre sie als Queen Mom sozusagen, könnte sie ein gutes Leben führen. Ist aber verboten, schon deswegen, weil sie für sich genommen, personifiziert, und das hören wir in dieser wilden Arie, einfach den Hass und die Gier und das unbedingte Machtstreben. Und das kann zu nichts Gutem führen, führt im Ernstfall in den Tod.
Und ihr Leiden und ihre Vorgeschichte, die sind ja trotzdem wahr. Also auch im Sinne dieses Yin-Yang, dieses Böse und Gut vereint in einer Figur, auch wenn sie hier Mordgelüste hat und ihre Tochter erpresst, dass sie einen Mord ausüben soll, ihre Kränkung ist ja trotzdem real.
Natürlich ist die Kränkung real, absolut.
Ja. Und ist nicht gewissermaßen ihre Rache auch eine Reaktion auf so eine Art Täter-Opfer-Umkehr? Im ersten Teil der Geschichte ist sie die Gute, sie ist auch die Geschädigte, weil ihre Tochter wurde vom bösen Sarastro entführt. Und dann auf einmal ist Sarastro der Gute und wollte die Pamina vor der bösen Mutter beschützen. Das heißt, sie wird ja auch umgedeutet zur Bösen. Da würde ich ja vielleicht auch durchdrehen.
Ja, wir haben ja mehrere Schnittpunkte in der Oper. Es gibt einen Schnittpunkt, das können wir vielleicht kurz hineinhören, ist am Ende des ersten Akts, wo Sarastro ganz klarlegt seine Absichten. Er sagt, ich will dich nicht zur Liebe zwingen, aber ich gebe dir die Freiheit nicht. Du hast dich offenbar verliebt in den Prinzen, der noch gar nicht vor ihm erschienen ist, aber der wird gleich erscheinen. Ich lasse dich frei, aber nicht frei in dem Sinn, dass du jetzt mit dem davonziehen kannst, sondern ihr müsst in den Tempel einziehen und müsst Prüfungen über euch ergehen lassen. Und weil offensichtlich die Erbin der Königin der Nacht ins Spiel eingebunden werden muss, irgendwie, jetzt sagen wir es einmal, sprechen wir es aus, das weibliche Prinzip muss eingebunden werden. Die Männer allein, und das ist nämlich ganz interessant, bei allen Besprechungen der Zauberflöte heißt es immer, ja, das ist der Männerbund und die Freimaurerei und natürlich spielt das alles da rein, nur in einem Vorstadttheater, das ist ja nicht fürs Hofburgtheater komponiert worden, sondern fürs Vorstadttheater auf der Wieden, wo heute die Technische Universität steht, Freihaus auf der Wieden. Das war eine Bühne, die von allen bevölkert worden ist. Da sind auch die Adeligen hingegangen, aber das war eine Bühne fürs Volk. Daher auch das Kasperltheater und der Papageno und der große Maschinenzauber. Und das war ein Riesenspektakel, aber mit einem Hintergrund. Und da wurden auch die damals ja sehr modischen Freimaurerei-Assoziationen, die wurden da eingebunden. Und alle haben gedacht, ja, da erfahren wir jetzt, was da hinter den Kulissen wirklich vor sich geht in diesen Logen. Und jetzt dringt da das weibliche Prinzip ein. Und wir lernen aber am Schluss, das ist keine Männerbündelei, dass sozusagen die Frauen werden vernichtet und die Männer übernehmen die Herrschaft. Stimmt ja nicht. Die Herrschaft übernehmen Mann und Weib gemeinsam.
Das heißt, der Prinz und die Prinzessin, die werden dann gemeinsam die neuen Herrscher dieses Gesamtreiches.
Genau, die ziehen Seite an Seite ein.
Ja, damit kann die Königin der Nacht dann doch so eine Art Queen Mom werden.
Ja, die ist aber gerade vorher untergegangen in einer.
Ach so, die lebt ja gar nicht mehr. Ah, das Schicksal der Königin der Nacht haben wir verschwiegen noch.
Die erlebt das so nicht, also zumindest geht sie unter mit Mann und Maus sozusagen. Mit
also für sie geht es nicht gut aus. Du, eine Frage noch, warum hat sie eigentlich die Macht verloren? Also warum hat ihr Mann ihr dieses, wie heißt das Signet? Das Sonnensegel, ne?
Das Sonnensegel, das siebenfache Sonnenkreis.
Das siebenfache Sonnenkreis, warum hat sie den nicht bekommen?
Naja, wahrscheinlich hat er sie gut gekannt. Die waren ja immerhin verheiratet und haben ein Kind miteinander gehabt. Er wird wahrscheinlich gewusst haben, dass auch die zweite Arie in ihr steckt. Nicht nur die leidende Mama, sondern auch die hasserfüllte Mörderin letztendlich. Oder die, die jemanden anstiftet zum Mord und so jemanden kann man doch nicht den siebenfachen Sonnenkreis anvertrauen.
Thank you.
Na, da kann man natürlich sagen, da ist jeder Ton ein Dolchstoß. Und man muss sagen, das ist natürlich, wird von den Sopranistinnen, die das überhaupt singen können, sind immer nur ganz wenige in jeder Generation, die das wirklich perfekt singen können, wird genützt. Showstopper, was es ja auch ist, weil wenn die alle Töne erwischt, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Arie, dann ist nachher brandet langer Applaus auf, nicht? Also das ist einmal das eine. Also es ist auch Virtuosität, das hat ja auch zur Oper gehört, nicht? Das virtuose Sängertum, nicht? Nur, um das geht's hier nicht. Diese Koloraturen sind nicht dazu da, dass irgendeine Frau XY beweist, dass sie das singen kann, sondern
auch wenn es so genutzt wird, oder? Auch wenn das passiert.
Genau das ist es. Auch wenn es so genutzt wird, aber eine wirklich gute Königin der Nacht, die lädt das auch noch, wie bei in unserem Beispiel ist es Edda Moser, die fand ich immer großartig, denn die hatte so eine fleischige, starke, eigentlich lyrische, dramatische Stimme und konnte auch noch diese Koloraturen singen. Und nicht so, manchmal sind diese Koloratursopranistinnen ja so Pipseln, die können überhaupt diesen Ausdruck nicht drüber bringen. Aber hier ist ja wirklich jeder Ton ein Dolchstoß. Ja. Also da hört man, die Frau ist gefährlich. Und deswegen ahnt man auch die Antwort auf deine Frage, also der wird schon gewusst haben, warum er den siebenfachen Sonnenkreis nicht gibt, weil bloß nicht.
Ich finde es lustig, dass du die Dolchstöße erwähnt hast, weil diese hohen Töne, die da so staccatoartig kommen, die haben natürlich was Stechendes. Mhm. Aber könnte man darin nicht auch noch etwas anderes raushören, nämlich dass die Melodie diese rasende Wut auch insofern vorgibt, dass da jemand so außer sich ist, dass sie nicht mal mehr Luft holen kann, dass sie in so eine Art Schnappatmung schon verfällt. Ja. Und die Wut will raus, aber sie kann gar nicht in dieser Intensität raus. Also es ist wie so ein Flaschenhals, wo es rausschwallen soll, aber es kommt nur staccatoartig daher, weil der Körper sozusagen diese Wut gar nicht mehr fassen kann.
Naja, das ist es auch. Ich glaube auch, das ist genau das, was Mozart wollte und das muss auch irgendwie drüber kommen. Also nicht einfach nur die hohen Töne bis zum F.
Ja, da haben wir es jetzt auch mal benannt. Das hohe F ist sozusagen wie... Genau.
Steht übrigens der höchste Ton, der je komponiert worden ist für eine Frauenstimme, stimmt nicht. Also Mozart hat eine Konzertarie namens Popoli di Thessalia komponiert, die geht bis zum hohen G, also noch einen Ton höher, aber lächerlich. Natürlich in der Oper ist das ein Extremton, der so gut wie nicht, also außer in der zeitgenössischen Musik, jetzt gibt es, und es geht dann noch höher, aber im Wesentlichen ist das äußerste Extrem, wie er das Arrasto auf der anderen Seite ganz tief runtergeht. Mhm. Nicht? Also das ist die profunde Weisheit, auf der alles ruht, aber das ist auch nur die halbe Miete.
Es ist auch interessant, dass die helle Seite der Macht die tiefen Töne hat und die dunkle Seite der Macht die hohen Töne.
Ja, ja, wobei, wie gesagt, sie können ohne einander nicht in Wirklichkeit.
Ja, ja. Nicht? Ja, und du hast gesagt, dass diese Figur in der Oper ja eigentlich gar keine so große Rolle spielt. Also sie hat zwei Arien und das war's.
Und das Schlussensemble, wo sie untergeht mit dem abtrünnigen...
Also es ist keine große Rolle.
Es ist keine große Rolle, aber eine höchst effektive. Ja. Also es gibt kaum so berühmte, ganz wichtige Partien im Opernrepertoire.
Es ist praktisch, man kann glänzen, ohne sich viel Text merken zu müssen.
Das auf jeden Fall. Wenn man die Töne erwischt, kann man es auch auf Lala singen. Wenn der Ausdruck stimmt, dann geht's auch.
Und wer hat die Rolle eigentlich erfunden? Weil die Zauberflöte ist komponiert worden von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Libretto stammt von dem Herrn Schikaneder, der ja auch den Papageno selbst gesungen hat. Genau, ja. Und wer steckt jetzt hinter dieser Figur? Wer hat die erfunden?
Naja, das basiert auf verschiedenen Vorlagen, die damals en vogue waren, zum Teil auch von Schikaneder in seinem Theater auf der Wieden, im Freihaustheater, gespielt worden sind. Und man hat sich, das war ja damals ganz normal, wir müssen ja vorstellen, heute hat man ja sofort wegen jedem Blödsinn einen Plagiatsprozess am Hals, das ist ja damals nicht gewesen. Man hat sich bedient der Elemente aus anderen Stücken, so das ist eigentlich eine gute Idee und hat das neu definiert und neu aufgeführt und war schon ein neues Stück, nicht? Also da gab's Lulu oder die Zauberzither oder Kasperl, der Fagottist und von überall ist ein bisschen was herein und dann irgendwelche aktuellen Meldungen über irgendwelche irgendwelche maurerische Aktivitäten und so weiter. Das war natürlich sehr geheimnisumwittert. Und das alles auf der Bühne war eine wunderbare Melange, dass alle hingegangen sind. Hast du das schon gesehen? Das ist der zweite Akt gespielt in der Freimaurerloge und so weiter. Okay. Also das ist Unterhaltung auf der höchsten Ebene gewesen. Wollten alle sehen. War auch sofort ein Riesenerfolg. Nur der Mozart konnte den nicht mehr finanziell ausloten, weil er gestorben ist, nicht? Relativ bald nach der Uraufführung, ja. Während der Schikaneder hat sich von dem Erfolg der Zauberflöte das Theater an der Wien bauen lassen, kurz nach 1800.
Also stimmt das, dass Mozart das quasi am Sterbebett geschrieben hat?
Naja, mehr oder weniger, also es
war schon knapp.
Es war knapp, ja, also konnte er dann von der nächstfolgenden Oper, die quasi gleichzeitig komponiert worden ist, Titus, also La Clemenza di Tito, Krönungsoper für Leopold II. In Prag, hat er noch uraufgeführt, da hat ihm aber der Schüler Süßmeier, der dann auch das Requiem im Übrigen vollendet hat, schon Rezitative komponiert. Die Zauberflöte ist reiner Mozart, also das ist die letzte Oper, die er allein vollenden konnte. Beim Titus hat ihm schon der Süßmeier geholfen und wenige Wochen nach der Uraufführung der Zauberflöte ist er gestorben, mitten in der Arbeit am Requiem. Das ist eher eine berühmte Geschichte. Es war das letzte große Werk, das er vollenden konnte. Er hat den Erfolg noch erlebt. Ja. Die ersten Aufführungen, sogar sein Konkurrent Salieri ist gegangen in eine Aufführung und Mozart hat erlebt, wie der nach jeder Nummer gesagt hat, wunderbar, bravo, find er toll. Oh. Ja.
Konnte er in Ruhe sterben?
Das glaube ich nicht, aber zumindest das hat er erlebt. Diese Geschichten mit Mozart und Salieri sind ja überhaupt...
Da machen wir vielleicht mal eine eigene Folge.
Ja.
Und stimmt's, dass Mozart diese Arie der Königin der Nacht quasi seiner Schwägerin auf den Leib geschrieben hat?
Das stimmt auf jeden Fall, weil er immer die Uraufführungspartien den Uraufführungssängern auf den Leib geschneidert hat. Er hat gesagt, in die Gurgel komponiert. Nicht? Das war schon in den frühen Aufträgen, die er bekommen hat für Mailand, diese Jugendopern, da war er ein ganz junger Bursch, war das schon so. Und dann als reifer Komponist auch, er wusste immer, wer die Uraufführungen singen wird. Und hat ganz, deswegen sind manche Partien auch so unglaublich schwer.
Mhm.
Ja, das ist alles zugeschneidert auf diese Sänger. Und wenn er ist ja, hat ja dann auch, wenn was umbesetzt worden ist, zum Beispiel legendär im Don Giovanni, ist die Tenorpartie umgearbeitet worden nach der Prager Uraufführung, die eine Sensation war, für den Wiener Tenor, der die eine Arie, die drin war, für sich als unattraktiv empfunden hat und hat eine andere Arie dafür gekriegt, die vollkommen anderen Charakters ist, die auch an einer anderen Stelle in der Oper steht. Also das war ihm schon wichtig, dass die Musik jeweils zur dramaturgischen Situation passt. Okay. Das war ganz wichtig. Aber wie das dann ist, das hängt von dem ab, der singen wird.
Das heißt, wir verdanken die Spitzentöne, die in der Königin der Nacht-Arie vorkommen, der Frau Josepha Hofer, Schwägerin von Mozart, also die Schwester seiner Frau Constanze Weber, die zu diesen sängerischen Leistungen in der Lage war.
Ja, offensichtlich. So wie viele Dinge, die einfach, wo man beim Hinschauen sagt, ja, um Gottes Willen, warum muss denn das so schwierig sein? Das ist der gerade leicht gefallen. Nicht? Dafür sind andere Dinge nicht drinnen, die sie wahrscheinlich nicht so gut konnte.
Du hast ja eh schon kurz angesprochen, dass die Rache-Arie ein beliebtes Werbesujet ist.
Ja.
Es ist ganz lustig, es gibt tatsächlich einige Werbespots. Einer, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist von BVG, also das sind sozusagen die Berliner Linien, die Berliner Verkehrsgesellschaft oder so. Und da singt ein Beschwerdechor, kann man sagen, in der U-Bahn darüber, dass die U-Bahn zu schmutzig ist, zu laut, unpünktlich, die Sitze haben ein schieres Muster und dann kommt raus, wir beschweren uns halt so gerne. Und was wären wir denn ohne diese Macken? Weil dann könnten wir uns ja gar nicht mehr beschweren. Keine Liebe ohne Drama ist dann die Quintessenz.
Ja, da ist natürlich für Drama, Drama Queen, sagt man ja, also die Dramakönigin, Drama Königin der Nacht, das ist natürlich, ich glaube auch eben, dass diese Musik so sprechend ist, dass niemand eine falsche Assoziation haben wird dabei.
Ja, weil eigentlich, sie spricht dafür, dass es ein Zornstück ist, aber auch dafür, dass das die Opernarie schlechthin ist. Operngesang, klirrende Fensterscheiben, virtuosen Sopran, all das verbindet man mit der Königin der Nacht.
Ja, und totaler Ausdruck.
Ja.
Das ist höchstes Espressivo, und das ist etwas, ja, wofür ist denn die Oper erfunden worden, wenn nicht für den Ausdruck menschlicher Leidenschaft?
Ja.
Nicht? Also Liebe, Hass, und das ist, die besten Opern bringen das pur auf die Bühne und in die Musik.
Ja.
Nicht?
Und dann ist noch dazu die Königin der Nacht doch so eine Art Archetyp. Und ich weiß nicht, ob sie das geworden ist oder ob sie aus demselben Material geschnitzt ist, aus dem auch die bösen Hexen in den Märchen geschnitzt sind und auch in der Popkultur die böse Wichtinnen sozusagen. Ich finde das auch interessant. Es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das manchmal auffällt, in Disney-Filmen zum Beispiel, immer wieder böse Figuren, die auch optisch daran erinnern, wie die Königin der Nacht in gewissen Inszenierungen aussieht. Ja, und da frage ich mich, hat Disney das von der Oper geholt oder sind die Operninszenierungen schon inspiriert von modernen Märchenerzählungen und holen sich das? Aber
das gibt es auch, aber ich bin überzeugt, dass Disney sich geholt hat, was ich für die böse Stiefmutter.
Genau, also zum Beispiel in...
Sie ist die Königin der Nacht, ganz sicher. Ja, das hat
oder die böse gekannt. Stiefmutter oder auch die Hexe aus Cinderella.
Zum Beispiel,
Und oder da gibt es die Figur Maleficent, eine Disney-Figur, die eben auch so die missverstandene Mutterfigur ist. Das ist quasi die Hexe aus Dornröschen.
Aha,
Und dann gibt es die Meerhexe Ursula aus dem Film Ariel, die Meerjungfrau. Die hat auch diese opernhafte Bösartigkeit. Ja. Die hat auch so eine schwarz-lila Gestalt, die auch erinnert an so sehr charakteristische Zauberflöte-Inszenierungen.
Ja, wir haben alle natürlich Schinkel, der große Architekt, hat ja einen Bühnenbildentwurf für die Zauberflöte gemacht und diesen Sternenhimmel, wo die Königin der Nacht das erste Mal auftaucht auf dem Mond sozusagen, was natürlich auch eine biblische Assoziation ist. Ne? Ein Weib umkleidet mit der Sonne den Mond zu ihren Füßen, also die hat eben, der fehlt die Sonne, dieser Sonnenkreis und der Mond zu ihren Füßen, so hat der Schinkel sie gezeichnet. Und das ist auch diese Figur, also das wurzelt alles ganz, ganz, ganz tief in unserer mythischen Bildung im tiefsten Sinn des Wortes.
Weil du ja auch erzählt hast, dass die Inspiration für diese Oper ja Geschichten aus dem Volk waren, Märchen und weniger ein reales Vorbild.
Also ganz sicher, ja, das reale Vorbild, wie so ein Wutausbruch einer Ehefrau, nicht? Also das ist ja auch, so wird es ja auch gebraucht als Karikatur des Öfteren. Im Amadeus-Film kommt das ganz gut raus, nicht? Dass die eine, die da unglaublich käppelt und die dann letztendlich mündet in die Inspiration zu diesen Zauberflöten-Karikaturen, nicht?
Dabei haben wir ja heute schon festgestellt, die Karikatur ist nur eine sehr kleine, beschränkte Sichtweise auf diese große Figur. Und weißt du, was mich interessieren wird? Ich würde eigentlich gerne die Origin-Story dieser Figur sehen und hören und ausgearbeitet bekommen. Also sozusagen, was steckt dahinter? Was ist alles passiert, bevor sie zu diesem Racheakt oder zu diesem Wutausbruch fähig war? Zu dieser Mordlust.
Da müssten wir das Vorspiel zur Zauberflöte dichten lassen. Das ist ja das Interessante, dass Goethe war ja wahnsinnig charmiert von diesem Stück und hat gesagt, ja, das ist ganz leicht, da sozusagen die Bruchstellen und die Fehler zu finden. Viel schwieriger ist es, dieses Stück wirklich hoch zu schätzen. Und er hat ja versucht, einen zweiten Teil der Zauberflöte zu dichten, eine Fortsetzung.
Aber die Fortsetzung ist gar nicht so interessant wie die Vorgeschichte.
Siehst du, das wäre es gewesen, das hätte man dem Goethe sagen müssen.
Ja, er hat sich auf die falsche Zeit gestürzt. Aber also, kennst du Vorgeschichten? Hat das schon mal jemand versucht, deines Wissens?
Ich glaube nicht. Nein, interessanterweise, die Vorgeschichte ist noch nicht erzählt worden. Ist ja auch nicht so interessant, weil offensichtlich war ja da die Vereinigung der Gegensätze gegeben. Und durch den Tod des Königs ist das auseinandergebrochen. Und er hat gewusst, diese Frau kann es nicht weitermachen. Man muss ja auch sich denken, das ist in Wien des Jahres 1791, die Maria Theresia, für die mal die pragmatische Sanktion gemacht wurde, war gerade erst einmal 11 Jahre tot. Das heißt, alle wussten ja, dass der Vater von der Maria Theresia, die für uns der Inbegriff der gütigen Kaiserin ist und der alles überschauenden und wissenden Kaiserin, hat es ja sehr schwer gehabt, Karl der VI., das überhaupt durchzusetzen, dass diese Frau, seine Tochter, das alles erben darf. Es war ja gar nicht so selbstverständlich, es hätte ja ein Mann erben müssen. Es ist ja auch dann ein Krieg ausgebrochen und. Aber ich meine, das haben ja alle gewusst.
Also das ist auch eine Komponente. Also sie hat auch deswegen die Macht verloren, weil sie eine Frau war.
Ganz genau, nicht? Also es gab keine pragmatische Sanktion zugunsten der Königin der Nacht. Ja? Und es hätte eine geben müssen zugunsten der Pamina sozusagen, der Prinzessin. Gab es aber nicht. Ich glaube schon, dass bei den Zeitgenossen das im Hinterkopf schon mitgeschwungen hat. Also die Habsburger haben ihre Herrschaft retten können auf diese Weise, durch kluge Verträge. Und der Königin der Nacht ist es nicht gelungen. Auch das ist wichtig. Es handelt sich hier um eine postrevolutionäre Oper. Die Französische Revolution war schon vorbei. 1789, 2 Jahre später, kommt die Zauberflöte auf die Bühne. Ein zerbrochenes Regime. Und wie kann ich unter Einbindung aller Stände sozusagen wiederherstellen ein funktionierendes Ganzes? Das wird auch nie beachtet. Wir halten 2 Jahre nach der Revolution, die dank der klugen Politik von Josef II. In Wien nicht angekommen ist, erst viel, viel, viel später, sind dann die Reformen zum Teil schon zurückgenommen gewesen, aber irgendwie steckte das allen noch in den Knochen, dass jetzt eine wahnsinnig gefährliche Zeit ist. Und da kommt ein Stück auf die Bühne, wo man sagt, es ist alles total rätselhaft. Keiner weiß, wo oben und unten ist. War ja auch wirklich so. Und da kommt etwas, es ist ein Mysterium. Und es kann gehen, wenn ich Yin und Yang vereine. Das ist das eigentlich, was dahinter steht. Und diese Königin der Nacht eben, wie du richtig sagst, das ist nicht die Personifikation des Bösen. So geht es gar nicht. So wird's, wenn die Zeiten alles umwälzen und wenn sozusagen jemand nicht stark genug ist zu sehen, dass es nicht um ihn geht. Es geht nicht um die Person der Königin der Nacht. Es geht aber auch nicht um die Person des Sarastro. Sondern es geht um die Prüfung, die die Menschheit zu absolvieren hat. Wie ist es? Und das ist ja genau das, was der Wagner dann ein halbes Jahrhundert oder mehr als ein halbes Jahrhundert später im Ring des Nibelungen wieder dichtet. Haut's das zusammen alles, das funktioniert nicht, macht's das neu. Überlegt's euch, wie es gehen kann. Und nur die Liebe kann uns retten. Das ist der Schluss des Rings des Nibelungen und das ist auch der Schluss der Zauberflöte. Die Liebe zwischen Mann und Frau und die Vereinigung von Yin und Yang. Ja, es geht immer nur darum.
Die Königin der Nacht erlebt das nicht mehr?
Nein, die erlebt es nicht.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge über die Königin der Nacht und ihre Rache-Arie. Bevor wir ganz fertig sind, kommt hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie nämlich noch mehr über klassische Musik und die Geschichten dahinter erfahren wollen, dann könnten Ihnen vielleicht die 3 Presse-Geschichte-Magazine, die im Onlineshop der Presse gerade als Kollektion angeboten werden, gefallen. Da gibt es ein Magazin über Johann Strauss, eines über Anton Bruckner und ein weiteres über 150 Jahre Wiener Staatsoper, geschrieben von der Redaktion der Presse und natürlich auch als Geschenk durchaus passend. Die Geschichte-Magazin-Kollektion Musikalische Zeitreise gibt es für 19,99 € auf shopdiepresse.com.
Dann danke fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne in der App, wo Sie uns hören, dann werden wir noch mehr gehört als je zuvor.
Und schreiben Sie uns auch gerne auf podcast@diepresse.com.
Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.